Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Teil 2 über unsere Vorurteile gegenüber einer empathischen Führung. Sind aber nicht unsere Vorurteile, sondern Vorurteile, die gegenüber einer empathischen Führung vorhanden sind. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hör dir gerne noch Teil 1 an. Und ansonsten, schön, dass du da bist, Björn. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Das ist eine coole Folge. Wird auch kontrovers am Ende, weil wir noch mal ein bisschen ausschweifen möchten. Deswegen seid gespannt, was euch erwartet. Und ja, dann viel Spaß mit Teil 2.
Mir geht's auch gut. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil Vorurteile gegenüber einer empathischen Führung. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao.
Nächstes Vorurteil, Entschuldigung, fünftes. Empathische Führung und Leistung vertragen sich nicht. Und es stellt ja grundsätzlich den Mitarbeitenden unter einen Generalverdacht. Also bedeutet, genau diese Aussage gilt ja dann auch welchen, die ungefragt zum Beispiel auch Überstunden machen. Und die gibt es auch in Unternehmen. Mitarbeitenden, die vielleicht auch sehr effektiv sind. Also bedeutet, innerhalb dieser Regelzeit mehr erledigen. Da gehen wir jetzt hin und sagen, nee, das funktioniert nicht. Die genau vielleicht in dieser Freiheit, die sie dadurch bekommen, komplett anders sich ausleben. Oder genau dann besser funktionieren. Also jetzt bin ich mal sehr konkret, auch für mich selber. Ich weiß, dass ich sehr gut funktioniere in einem kreativen Rahmen, in einem Rahmen, wo ich selber Vertrauen spüre und in einem Rahmen, wo ich weiß, ich bekomme Freiheiten, weil ich mir selber auch Prioritäten setzen kann. Und dann ist die Arbeit, und davon bin ich fest überzeugt, nicht gut. Die ist in vielen Bereichen sehr gut. Das ist vielleicht ein bisschen selbst überzeugt, aber ehrlich gesagt, da wird sehr gute Arbeit auch geleistet. Und das selber, ich weiß nämlich aus meiner Zeit bei einem ehemaligen Arbeitgeber, wo nämlich genau der gegenteilige Führungsstil war, also genau dieser traditionelle, extrem enge, genau alles kontrollieren wollen. Ich persönlich bin komplett da untergegangen. Und nicht, weil es die Fülle der Aufgaben hergegeben hat, sondern dieser extreme Kontrollwahn, den man gespürt hat. Und der war richtig unangenehm, bin ich ehrlich. Und vielleicht gehen manche Menschen komplett auf, weil die das lieben, diese Kontrolle dahinter oder von anderen Menschen kontrolliert werden. Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und das motiviert mich ganz im Gegenteil und führt zumindest bei mir selbst zu weniger Leistung, wenn man so möchte auch.
Ich glaube, dass da so die Vorurteile sich wieder ein bisschen überschneiden. Also mit diesem sehr soften, das, was damit irgendwie klassifiziert wird, und diesem, die Leistung passt nicht, weil die Härte nicht erfolgt. Also ja, verstehst du?
Exakt.
Und da auch wieder grundlegendes Thema, es ist ja die Frage, welche Personen und welche Menschen du in deinem Unternehmen beschäftigst und wie du sie nutzt, beziehungsweise wie du ihre Stärken einbindest. Mhm. Und ich glaube, dass so diese Waage zwischendrin ist, dass du verstehst, warum ein Mitarbeiter da ist und wie du oder in welchem Rahmen er auch arbeiten kann. Also ich stelle dann die Flexibilität des Unternehmens in Frage, wenn es nur die eine Sorte der Menschen anstellen kann und die andere Sorte nicht oder sich dadurch schon so ein bisschen abkapselt. Also auch wieder sehr individuell, und vielleicht rede ich mich da auch einfach, und sehr viele große Unternehmen mit über 100.000 Beschäftigten widersprechen mir da jetzt, weil es nicht möglich scheint.
Weil halt andere Prioritäten gesetzt werden. Und ich möchte aufhören damit, mit Verantwortung abschieben, nach dem Motto, puh, sorry, hat das System nicht hergegeben. Du schaffst das System als Führungsperson. Schaff dein System und sorg dafür. Und wenn du ein System hast, wo du anscheinend solche Führungsstile nicht an den Tag legen kannst, ganz ehrlich, dann ist es deine Verantwortung, dass du dafür sorgst, weil deine Mitarbeitenden das verdient haben. Du hast es verdient und deine Mitarbeitenden haben das verdient. Weil nämlich empathische Führung geht nämlich viel mehr darüber hinaus. Und nämlich es geht genau darum, Verantwortung übernehmen. Das ist der zentrale Kern einer empathischen Führung. Du übernimmst wirkliche Verantwortung. Und nicht, weil du irgendwelche Masken dir aussetzt, irgendwelche Stile da anwendest, um letztendlich diesen Kern zu verbergen. Und das ist das Schwierige auch. Das ist das Schwierige, warum viele Angst haben, glaube ich, diesen Führungsstil an den Tag zu legen. Weil es nämlich sehr viel offenbart. Und du richtig, richtig gut sein darfst, um sowas auch umzusetzen. Das, glaube ich, ist der zentrale Kern. Und das macht schwer. Und was ich auch noch mitgeben wollte, wir vergessen ja dabei auch komplett, dass wir dann auf gar nicht eine andere Ebene kommen. Bedeutet, was ist denn mit Mitarbeitenden, die zum Beispiel aus einer psychischen Krankheit heraus kamen? Also bedeutet auch ein Burnout, bedeutet Depression. Wir gehen jetzt hin und fordern dann von wiederum diesen Menschen, hey, übrigens, Empathie, das gibt's hier nicht, das ist es nicht. Das gibt's hier nicht. Du hast zu leisten. Du hast nur einen Wert, wenn du leistest. Was bewegt das in diesen Menschen? Und das finde ich etwas extrem Schlimmes, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass man sich das noch mehr bewusst macht, dass man mit Menschen zu tun hat. Aber ja, und letztendlich, ich glaube, Menschen, die auch so etwas sagen, eben mit empathischer Führung und Leistung, vertragen sich nicht. Ich überspitze es jetzt einfach mal ein bisschen. Die wollen wahrscheinlich Mitarbeiter haben, die mehr leisten sollen, als sie letztendlich oder wofür sie dann entlohnt werden. Und am besten eben Überstunden leisten, ohne irgendwelchen Ausgleich und ohne mehr Geld zu bekommen. Und wenn du in so einer Struktur bist, dann, ja, ist spannend. Ich möchte jetzt gar nicht mehr, glaube ich, dazu sagen. Jetzt habe ich genug gerantet, aber...
Ist spannend, okay. Ist sehr, sehr gut formuliert.
Aber wie gesagt, es geht letztendlich darum, dass man sich eben nicht mit den Bedürfnissen dann auseinandersetzt von einem selbst und auch von anderen. Es gibt sehr wohl motivierte Mitarbeitende bei euch selbst und die bereit sind, auch mehr zu machen. Und eben aber nicht nach dem Sinne stupide leisten. Und das kommt nochmal auf deine Frage von vorhin, was ich denke, was sich gewandelt hat. Ich glaube, dass mehr und mehr auch junge Menschen einen Sinn haben wollen hinter ihrem Tun und auch Einfluss nehmen wollen auf die Arbeit. Bedeutet aber nicht, dass sie nicht weniger leisten wollen, sondern dass sie ja einen Mehrwert in ihrer Arbeit auch erkennen möchten. Ein anderer wichtiger Punkt noch, Flo, auch zu dem Thema, ist auf andere schließen. Also weil ich selber das mache als Chef, als Chefin, schließe ich auf andere. Und leider habe ich auch damals diese Erfahrung machen dürfen, die nämlich genau das waren, eben mit einem Charakter, der unfassbar viel gemacht hat, seine Familie nicht gesehen hat. Das war sozusagen sein Leben, was ja auch okay ist, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Und das wiederum aber von allen anderen auch eingefordert hat. Und das ist natürlich dann schwierig irgendwann. Wenn zum Beispiel jemand dann doch mehr Sinn haben möchte, vielleicht doch auch Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Und das führt ja auch zu Konflikten dann. Und der Kern steckt eigentlich damit, dass man sich nicht wirklich auseinandersetzt mit anderen Menschen. Ganz wichtig hierbei, empathische Führung bedeutet eben nicht, keine Erwartung zu haben, sondern ganz im Gegenteil, es bedeutet, Erwartungen sehr transparent auch zu formulieren. Und wenn sich zum Beispiel auch Mehrarbeit nicht vermeiden lässt, dann gilt es auch hier wieder klar zu kommunizieren. Und zwar, warum das Unternehmen das benötigt, wo zum Beispiel das Unternehmen steht und warum, wie gesagt, das Ganze ja nötig ist. Hier ist ja auch wieder eine Stärke der empathischen Führung, dass ich dann die Chance habe, andere Mitarbeitende jetzt einzubeziehen. Und das ist ja auch wieder dieser Kern, dass ich eben nicht hingehe und denke, ich habe die Lösung, da verschränke ich mich mit, sondern ich habe ja mein Team und sehr wohl kann da eine sehr, sehr gute Lösung kommen. Vielleicht hat eine Idee, wie man dann die Prozesse erleichtern könnte, was man automatisieren könnte und damit auch Kosten einsparen könnte, um dann letztendlich Entlastungen oder Überstunden zu vermeiden. Und das steckt alles dahinter und genau diese Möglichkeit verwehre ich mir, indem ich das überhaupt nicht zulasse und diesen Rahmen erst gar nicht schaffe. Und ganz wichtig, Mitarbeitende unbedingt auch als Expertinnen, ich gender es jetzt mal, zu sehen und sie unbedingt in Lösungsprozesse mit einzubeziehen.
Naja, ihr kennt das Ganze ja schon. Jetzt kommt die Werbung und ja. Oder Bella kommt. Also, hallo.
Lass mich mal gerade in meinem kreativen Moment sein, bitte.
Bist du in deinen 5 Minuten?
Ich bin absolut in meinen 5 Minuten.
Kannst du eine Werbeunterbrechung jetzt aufnehmen?
Das übergebe ich dir jetzt.
Okay, also, ihr merkt gerade schon, Bella hat unfassbar viel Energie, unfassbar viel Power und ein unfassbar warmes und großes Herz. Deswegen check gerne mal auf Instagram ab. Balanced Body by Bella. Und dann vielen Dank, Bella, dass du da warst. Bella? Bella? Naja, einfach gegangen. Die 5 Minuten halt, man kennt's. Gut, dann 1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Das Letzte und Schönste, empathische Führung ist nur was für Frauen.
Oha.
Flo.
Das kommt ganz böse.
So.
Das kommt ganz böse.
Was machen wir jetzt damit?
Ja, das kommt wirklich, also da sträubt sich ja sehr, sehr viel in mir.
Okay. Und dann schieß mal los, was sträubt sich?
Also erstmal.
Also ich finde es auch, ich habe auch aufgeschrieben, auf mehreren Ebenen verwerflich, aber schieß du los.
Also erstmal so dieses klassische Mann-Frau-Bild. Sehr eines. Gut. Eines 75-jährigen Deutschen, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und in einer männerdominierten Welt aufgewachsen ist, ja. Finde ich schon mal sehr hart. Dann zweite Sache, das Vorurteil von vorhin, dieses Verweichlichte in Anführungszeichen, das sehr gerne nur dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wird, beziehungsweise die Menschlichkeit oder die Empathie, die Emotionen, die einfach klassifiziert werden als weiblich, schwierig. Und ich, also ehrlicherweise, ich könnte jetzt halt so ein bisschen aus einer anderen, oder ich würde jetzt halt Gegenbeispiele dafür finden, dass ich auch schon Frauen in Führungspersonen gesehen habe, die diese Empathie nicht hatten, diese empathische Führung.
Ja.
Also es ist, ich möchte es nicht auf ein Geschlecht irgendwie zuordnen, welcher Führungsstil zu einer Führungsperson passt oder welcher gut ist. Also ich finde das ganz, 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 ganz übel.
Ja, voll. Also ich bin voll bei dir. Klar, wir leben noch in einer männerdominierten Führungslandschaft, so möchte ich es ausdrücken. Also bedeutet eben deutlich mehr männliche Führungskräfte. Das heißt, wir haben über das Thema System im Unternehmen gesprochen. Das kann man natürlich noch weiter fassen, was ich schon auch wichtig finde. Empathie wird eben als weibliche Eigenschaft gesehen. Also dieses Weiche, was du jetzt beschrieben hast, auch dieses drauf eingehen, das wird eben einer weiblichen oder in dieser Alt-Fashion traditionellen Denkweise eben zugeordnet und das ist längst überholt. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass letztendlich sowohl Frauen als auch Männer empathisch sein können, als auch nicht empathisch sein können und auch einen nicht empathischen Führungsstil an den Tag legen können. Bedeutet, ich habe so formuliert, wer so etwas sagt, unabhängig vom Geschlecht, das sind für mich ehrlich gesagt schwache Menschen. Und jetzt kommt die Begründung, da sie Angst haben, sich mit Gefühlen von sich und von anderen auseinanderzusetzen. Und natürlich können, wie gesagt, Männer auch empathisch sein. Und natürlich können auch Frauen nicht empathisch sein. Und ich habe nur noch dazu geschrieben, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und das vielleicht nochmal als kleinen Punkt diesen Menschen mitzugeben, die sich da jetzt sehr bestätigt gefühlt haben und sagt, jo, das ist mein Zitat. Ja, ich hoffe für dich, dass du noch länger irgendwo bist, weil dein Rollenbild ist sehr überholt. Aber ja, vielleicht hast du ja ein Unternehmen gefunden, wo noch so alte Strukturen herrschen. Dann herzlichen Glückwunsch.
Es ist ein wundervolles Zitat.
Aber manche hören auch einfach den Knall ein bisschen zu spät und dann knallt es halt mal in anderer Weise. Aber grundsätzlich jetzt Scherz beiseite, Flo, ich glaube, da hat sich trotzdem sehr, sehr viel auch gewandelt. Ich glaube, es passiert auch sehr viel. Ich glaube, dass auch offener mit dem Thema umgegangen wird. Ich glaube auch in unserer Generation, Flo, wir ein Thema nochmal neu gesehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig und auch nochmal mit ganz anderen Blickwinkeln. Ich selber kann ja nur für mich sprechen, der sehr, sehr gerne mit auch gemischten Teams gearbeitet hat. Ich finde, da steckt ganz viel Kraft drin und sehr viel Power, unterschiedliche Denkweisen und ich habe gerne auch immer, ich sag mal, einen Mix an Charakteren erzeugt, weil ich das als sehr, sehr starkes, powerfules Element selber sehe. Und dazu gehört natürlich, sich trotzdem auf diese einzelnen unterschiedlichen Typen, Charaktere auch einzulassen. Und das ist nicht immer leicht, aber macht die Arbeit umso spannender.
Ich habe mir sehr gerne, also danke dir, ich habe mir vor der Folge, beziehungsweise bei Minute 9 gedacht, hey, da ist jetzt halt so eine sehr gute Stelle, um eine Pause im Schnitt einzubauen. Wir sind jetzt bei 31 Minuten, ich glaube, ich mache bei Minute 8 keine Pause, aber ich habe jetzt halt noch, glaube ich, 3 Punkte in meinem Kopf, da rattert es nämlich schon wieder, die ich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch anschließen möchte. Ich würde mich gerne, und das ist ein Wunsch nach draußen, wenn ihr da jemanden kennt, ich würde mich gerne mal mit einer Expertin oder einem Experten, in Anführungszeichen natürlich immer gesehen, unterhalten, der sich mit diesem Thema des Frauen- und Männerbilds auch geschichtlich so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Weil für mich schon die Frage ist, es ist ja jetzt halt schon ein extremer Wandel. Woher kommt dieser Wandel? Warum streben wir den an? Kommt das aus einem rein intellektuellen Fall oder gab es... Warum stellen wir uns die Frage? Verstehst du? Warum brechen wir aus diesen alten Strukturen aus? Also was war der ausschlaggebende Grund? Erstmal, also meine Meinung dazu, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir das machen und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es gibt trotzdem so richtig krasse Generationskonflikte und da braucht man nur einfach mal auf Social Media schauen und sich da Kommentare durchlesen über, ja, Top-Thema, glaube ich, in meiner Bubble, Frauenfußball. Das ganz, ganz krass gesehen wird und wo, das sage ich jetzt nicht, weil das ist despektierlich, aber wo halt wirklich Leute dann was drunter schreiben, was in meiner Wahrnehmung höchst verachtend ist. Deswegen, ich würde mich echt mal gerne mit jemandem unterhalten, der sich damit tiefer auseinandergesetzt hat, der so ein bisschen erklären kann, woher das Ganze kommt. Punkt Nummer zwei, ich habe es heute gesagt.
Da ganz kurz eingreifen. Die Schwierigkeit ist natürlich da, eher eine neutralere Person zu finden. Ich glaube, das ist
schwierig.
Ist, glaube ich, der zentrale Punkt, der gar nicht so einfach ist.
Ja, weil wir wahrscheinlich schon beide so von der Wahrnehmung her eher pro sind. Also eher pro diesem Wandel. So, verstehst du? Ich hätte gerne jemanden, der so faktisch so ein bisschen belegen kann, woher es kommt und wie es sich verwandelt.
Bin ich gespannt. Du kannst ja zu jedem Thema unter die Fakten auch hernehmen oder unter die Zahlen, je nachdem, was du beleuchten willst oder welchen Punkt du proven willst.
Es ist sehr tricky. Zweiter Punkt. Ich habe nämlich heute, und das darf man schon auch betrachten, wir sind ja im Fußball in, glaube ich, der top-männerdominiertesten Domäne in Deutschland unterwegs.
Ja. Und deswegen auch die Folge.
Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ich habe schon so oft gehört, dass Frauen im Fußball nichts zu suchen haben. Und ich habe von Anfang an die Meinung gehabt, dass es definitiv wichtig ist, weil auch Frauen nochmal komplett andere Stärken haben als Männer und man das gar nicht so, also man geht immer so in diese Extremen rein. Man sagt immer, hey, Männer sind beispielsweise taktisch und technisch besser und können besser als Trainer fungieren. Also habe ich gehört, so.
Und ich tue mich da insgesamt auch mit diesen Bildern total schwer.
Ja, ich auch. Und ich möchte einfach damit aufbrechen und nicht so in dieses Extrem reingehen und in dieses Idealbild in Anführungszeichen eines Trainers, einer Trainerin, sondern einfach sagen, hey, es geht darum, was du für Stärken einbringen kannst und wie du agierst. Und ich sage, sowohl Männer als auch Frauen haben im Fußball eine Daseinsberechtigung und können gute Arbeit leisten. Ja. So.
Aber nicht, und das ist schon nochmal ein Punkt, aber da werde ich wahrscheinlich jetzt auch Kontroversen auslösen, aber nicht wegen, ich sag mal, irgendwelchen, weil es eine Frau ist oder weil es ein Mann ist, sondern weil Qualität dahinter steht. Und das finde ich schon nochmal einen wichtigen Punkt, das anzuführen. Und wie gesagt, ich sehe einen ganz starken Mix komplett, aber dafür brauchst du natürlich trotzdem auch diese Offenheit überhaupt. Wenn du diese alten Rollenbilder im Kopf hast, Flo, wenn du diese Eingeschränktheit bei dir selber im Kopf hast, dann bist du auch gar nicht offen und dann wirst du dir gar nicht so ein Team erstellen, dass es überhaupt dann zulässt, diversifiziert auch zu sein. Und ich meine jetzt nicht diversifiziert, also in unterschiedliche Richtungen, allein auch, wie gesagt, vom Kopf, von der Denkweise. Also da steckt einfach, glaube ich, ganz, ganz viel Thema drin. Du erinnerst dich ja auch über das Gespräch mit Rachel, mit den kolonialen Strukturen. Also wir sehen es einfach aus ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, kann man solche Themen auch beleuchten. Umso wichtiger ist, glaube ich, und das Thema empathische Führung, das führen wir auf jeden Fall nochmal fort, Flo, weil da steckt natürlich ganz viel drin im Thema Wort Verantwortung. Verantwortung zum Beispiel für eine Umwelt auch übernehmen, Verantwortung, Lieferketten. Das gehört alles mit zur empathischen Führung und da schauen gerne viele auch ein bisschen weg, weil es einfach ist. Und hier möchte ich ganz gerne, dass wir ab sofort auch ein bisschen mehr hinschauen als wegschauen.
Ich würde mir am Ende der Folge noch was ganz, 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 ganz gerne wünschen. Und zwar, dass wir Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts betrachten und klassifizieren, sondern dass wir die Stärken, aber auch die Schwächen von Menschen sehen und sie individuell einsetzen in Positionen, für die sie geschaffen sind. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Es war eine extrem lange Folge. Ich könnte aber sehr stark vermuten, dass wir das in einem Zug hochladen, weil es eine extrem gute Folge war, Björn. Ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir, auch schöne Diskussionen. Und natürlich, wie immer, sehr, sehr wichtig, gibt uns eure Meinung, eure Einschätzung. Was denkt ihr allgemein über das Frauenbild gerade, das Männerbild? Gibt es das überhaupt? Und lasst uns einfach eure Meinung zukommen. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und schaut in den Sternenhimmel. Ciao.
Ciao.